for me right tonight. Won't you be my tambourine tonight? I'm addicted to your touch, so touch me, so touch me. I'm addicted to your touch, so touch me, so touch me.
Hello. Zur ersten Ausgabe von Turbowelt. Turbowelt ist eine Sendung, bei der es um aktuelle Fragen geht, die wir aus der Brille von Kunst und Design betrachten werden. Wir werden sprechen, diskutieren, Ideen aufwerfen, was uns so einfällt. Das Ganze immer mit sehr illustren Gästen. Und um es kurz zu machen, lass einfach loslegen. Daniel, ich habe noch gar nicht gefragt, wie spricht man deinen Namen richtig aus? Tut mir leid, ich habe gar nicht gefragt.
Mein Nachname oder Vorname?
Dein Nachname.
Ja, auf Deutsch ist richtig Plöger. Aber in Holland, Plöger, sagt man Plucher.
Und Plüger?
Plucher mit Plucher.
Plucher, ah geil.
Und in England sagt man meistens Plöger, in den USA Plöger. Also so gibt es immer wieder andere Variationen. Aber also in Holland Plucher halt.
Dani, du bist Künstler und du bist auch Professor mittlerweile. Crazy für, ich habe es nachgegoogelt, für Performance und Technologie an der HMTM in, also München. München? Klingt fantastisch. Willst du was dazu sagen?
Ja, das stimmt. Ich bin jetzt Professor an der Hochschule für Musik und Theater in München, Professor für Performance und Technologie. Und ich baue da einen ganz neuen Bereich auf. Also zum Thema Technologie, besonders auch in der Gesellschaft. Und die Komponente Performance verstehe ich da dann so, dass es vor allem geht um den alltäglichen Umgang mit Technologien in der Gesellschaft und wie man das dann halt als performative Akt oder als performatives Geschehen versteht.
Genau, und ich habe, perfektes Stichwort, ich habe mir drei Sachen von dir rausgesucht, auf deiner Webseite, verlinke ich dann unter dem Podcast, die ich feiere, so, und ich würde die jetzt einfach nur mal kurz nennen und vielleicht finden wir was dazu, was wir dazu sagen. Das erste heißt The Cults oder der Kult oder die Kulte, da steht in so einer, in so einer Introduction-Text, ein weißer Mann ist auf einer Müllhalde und schraubt an einem Gerät herum. Also es ist ein Film, richtig? Ja, ne?
Ja, richtig, 16mm Film.
Und du hast den gedreht und hast dich, also du war, man muss sich das vorstellen, das Setting ist, man sieht eine riesengroße Müllkippe, ja, und diese Müllkippe ist halt, eigentlich der Inszenierungsort, ja. Magst du was dazu sagen vielleicht? Also zu den Zusammenhängen, dass ich irgendwelchen Müll erzähle?
Ja, also The Cults ist ein Kurzfilm, ein Science-Fiction-Kurzfilm, gedreht 16mm auf der größten Müllhalde Ostafrikas in Nairobi. Dandora Dumpsite heißt das. Und in diesem Film geht es halt darum, wie man sich eine vermüllte Techno-Gegenwart oder Zukunft vorstellen könnte, aber eine Zukunft in diesem Fall, worin es auch noch einen anderen Umgang mit Müll gibt, als das, was wir jetzt heutzutage uns meistens vorstellen. Also anders gesagt, wenn wir jetzt nachdenken über Elektromüll oder auch Müll im Allgemeinen, dann vor allem hier im globalen Norden, denken wir an Recycling. Recycling heißt für uns jetzt meistens, man zertrümmert die Sachen in ganz kleinen Teilchen, alles wird getrennt nach so Wertstoff sozusagen, dann schickt man das ganze Zeug wieder irgendwo in eine Fabrik, meistens weit weg, im Falle von diesem E-Müll aus Ostasien, und dann werden wieder standardisierte Geräte daraus angefertigt. Das heißt,
ist ja erstmal so aus unserer Perspektive erstmal so ein positives Narrativ, ne?
Eben.
Also man hat so Rohstoffe, man baut vielleicht Geräte, die trennbar sind oder vielleicht auch Geräte, die aus einem Rohstoff bestehen, kann die zerhäckseln, neu verwerten.
Genau, ja. Und die Idee ist dann natürlich irgendwie so zweifach positiv. Einerseits, man zerstückelt das super effizient, alles wird neu verwertet. Und dann zweitens, es kommen dann diese nagelneue, perfekte Geräte wieder raus. Und dieser Film stellt auch dieses Geschehen dar. Und das ist halt der weiße Mann, der auf diese Müllkippe da rumhammert, er schraubt sich nicht zusammen, sondern er zerschlägt so Sachen. Das bin ich halt, dieser Mensch. Ich
Ja.
stelle halt dort den Europäer da sozusagen. Der macht das. Und am Ende des Films sieht man diesen gleichen Mann beim Auspacken eines neuen Amazon Alexa-Gerät sozusagen. Also da ist dieser Zyklus quasi vollzogen worden. Alte Geräte werden
Ja.
zerstückelt, dann kommt das neue Gerät wieder zurück. Und dieses neue Gerät wird da quasi vergöttert, wird irgendwie auf so ein Altar gestellt sozusagen. Und diese Amazon Alexa redet ja auch, die Voice-over-Stimme im ersten und letzten Teil, die man hört, ist halt die Stimme des Amazon Alexa. Das ist die eine Seite dieses Films. Also das ist das ist eigentlich das, was ich so kenne. Dann gibt es aber da auch in diesem Film einen Mittelteil. Es gibt eine Frau, die läuft über diese Müllhalde, während ich da rumkloppe sozusagen. Im Gegensatz zu mir ist
Es sieht übrigens fantastisch aus, also guckt euch gerne den Film an, der ist auch online, ne? Den kann man sich angucken, ne?
jetzt ist der online ganz zu sehen auf einer Online-Filmplattform. Das heißt, This is Short. Das ist eine Filmplattform
Ah,
von den
geil.
sechs großen europäischen Short-Film-Festivals, unter anderem Oberhausen. Und da kann man für 2 Wochen ein Gratis-Abo nehmen jetzt. Zur Probe kann man diese Filme gucken, aber auch noch viele andere, nicht von mir, aber ich genieße diese Plattform sehr,
Okay, jetzt
sehr.
hier
Also ich mache
Werbung
richtig Werbung,
platziert.
Werbung, Werbung. Es ist gratis. Ich empfehle das sehr. Also ich genieße diese Plattform unglaublich. Also es ist viel besser als Netflix. Naja, also das mal so
Geil.
kurze zwischendurch Werbung. Da kann man diesen Film jetzt sehen bis Mai. Die ist gerade online gekommen. Also jetzt gibt es halt, es gibt halt diese Geschichte auf diese Müllhalde. Ich bin ganz dreckig, da gibt es ganz viel Müll. Da kommt aber eine Frau, kommt auf uns zu, sozusagen, und die ist richtig wie so eine Art Sci-Fi-Heldin angezogen. Sie hat einen Art Spacesuit, aber hergestellt aus afrikanischem Getenge-Stoff, und sie trägt so goldene Boots, und die verschwindet
Ist
so.
das dieser, Entschuldigung, kurze
Ja?
Frage, dieser Stoff, ist das dieser, der mit Wachs gemacht wird?
Genau,
Ist das der
eben
ganz
das,
farbig
eben
ist? Ah
das.
ja,
Ja, genau.
geil.
In
Okay.
Kenia nennt man das Kitenge, aber
Ah ja.
man nennt es auch an manchen Orten Dutch Wax. Das ist nochmal ein anderer. Wir können dann auch mal gleich, wir haben Zeit, ne? Wir können ja über alles reden. Also jetzt nochmal
Wir haben Zeit.
Seiten
Wie lange warst du da? Wie lange warst du da ungefähr?
insgesamt bin ich schon irgendwie ein halbes Jahr in Kenia gewesen oder sowas. Also immer wieder.
Krass.
Ich war mal einen Monat da, ich war mal einige Wochen. Also das Projekt setzt sich auseinander mit Elektromüll und mit andere oder neue oder vielleicht auch nicht kapitalistische Arten, wie man sich auseinandersetzen kann mit einer Wiederverwertung oder einer Weiterbenutzung oder einer Neugestaltung von Sachen, die also obsolet geworden sind, die obsolet geworden sind. Und das, wo ich,
Kannst du da
und das,
ein
wo,
Beispiel nennen?
ja, das
Also so
Projekt
ein
läuft schon seit 10 Jahren. Also ein Beispiel ist, auch was man im Film sieht, ein Computer, der nicht mehr funktioniert und weggeworfen wird. Oder ein Computer, der noch funktioniert,
Ja.
aber der von den BenutzerInnen zu alt, zu langsam befunden wird, um noch weiter benutzt zu werden und
Ja.
deswegen weggeworfen wird. Also das ist auch mal die Geschichte, was für eine Person Müll ist, ist für eine andere Person wertvoll. Entweder weil das
Ja.
Gerät noch prima funktioniert oder weil die Teile, die drin sind, wiederverwertbar sind. Könnte sagen, könnte Kupfer neu verkaufen, aber man könnte auch sagen, ich nehme mir diesen Ventilator aus dem alten Rechner und ich bastel mir da was Neues daraus. Also da sieht man sofort schon
Ja.
mal, es gibt auch eine andere Art, umzugehen mit Wiederverwertung. Und das ist so ein bisschen Thema dieses Projektes. Das Projekt läuft schon seit 10 Jahren und im Rahmen des Projektes ist dieser Film entstanden. Und also diese Frau, von ich jetzt geredet habe. Ah, wir hatten noch
Das Projekt
die
heißt
Kitenge-Geschichte hatten wir auch noch. Das Projekt heißt
ja, diese
Disobedient Devices.
Genau, habe ich mir auch aufgeschrieben. Genau, das ist eine, da könnt ihr auch drauf gucken. Das ist eine disobedientdevices.org. Da gibt es auch Infos zu. Könnt ihr euch mal
Genau, das sieht man
reinschieben.
verschiedene Komponente von diesem Projekt. Also noch kurz zu dieser Kitenge-Stoff, also Dutch Wax. Das heißt Dutch Wax, weil das eigentlich ein Material ist, das aus der Kolonialgeschichte stammt. Die Holländer, die
Krass.
haben halt Indonesien besetzt, kontrollierten das und haben auch viel Handel getrieben mit verschiedenen Orten in Südsahara, Afrika. Das lag ja auf dem Weg, ne, mit den Schiffen. Und was da passiert ist, ist, dass die Holländer haben da in Indonesien ein Technik, ja, Trick gefunden mit so Blockprints, mit Holz, um diese indonesische Batikstoffe nachzuahmen. Aber viel billiger, viel schneller und so weiter. Allerdings war das ein Misserfolg, weil die potenzielle Kundin in Indonesien gemeint haben, ja, die Qualität ist ja gar nicht gut. Wir wollen einfach die traditionelle Batikstoffe haben von hier. Es hat nicht geklappt. Aber dann haben die Holländer herausgefunden, an manchen Orten in Afrika, wo sie die Hafen antun, da waren die Leute sehr begeistert davon. Also dieses Stoff, die ist quasi da gekommen, wegen den Holländern. Und dann ist sie allmählich zu irgendwas eigenständig ist geworden, was jetzt teilweise auch für Menschen, naja, so erfahren gesehen wird, das ist Teil der Identitätenausdruck, von eben sogar postkoloniale, Kultur. Und aus diesem Grund haben wir dann auch entschieden, also zusammen mit den PerformerInnen in diesem Film, um dann halt aus diesem Stoff dieses Spacesuit zu machen. Also einerseits das so eine Art Star Trek-mäßigen, Anzug und andererseits gibt es halt diese Verknüpfung mit halt diese Stoff, die halt in diese Kolonialgeschichte, in diese internationale Transportwege entstanden worden ist. Genau diese gleiche Transportwege, also naja, nicht ganz genau, aber auch die gleiche Richtung sozusagen, gleiche Abstände, die jetzt zutreffen für den Export, für den Transport von diesen Elektrolytmüll-Sachen und auch die Wertstoffe, die daraus gewonnen werden, wiederverwertet werden. Die Rechner und diese Elektronikteile, die man im Film sieht, da die Kenia auf Müllhalde liegen, die kommen natürlich auch oft ursprünglich ja, aus Ostasien, sind dann über Europa und Nordamerika sind sie dann wieder in südliche Teile von Afrika gelandet. Also so weit, so gut. Wir haben diesen Mann, der da auf dieser Müllhalde rummacht. Da kommt diese Frau. Die Frau geht in ein weißes Tor rein sozusagen und kommt in einen Science-Fiction-mäßigen weißen Raum unter der Müllhalde. Und da sind drei Frauen und die haben da auch alte Elektronikteile. Allerdings sind das alles irgendwie etwas mysteriöse, funktionstüchtige Geräte. Aber was sie genau machen, das wird nicht genau klar. Was aber irgendwie klar wird, ist, die Geräte sind irgendwie wichtig. Die sind irgendwie, die spielen irgendwie eine Rolle. Das sind also so mystische Geräte. Und was dieser Film versucht zu thematisieren, ist, dass man halt auch auf eine andere Art über Technologie weiteren Sinne nachdenken könnte, also nicht nur im Rahmen von Effizienz und Optimalisierung und so, sondern auch als vielleicht spirituelle oder mythische Objekte und Prozesse und dass man auch Recycling und Wiederverwertung anders sehen kann. Also nicht, wir zerstückeln das alles, schicken es weg und kriegen nochmals diese gleiche, eigentlich total fremde Geräte, die von weit weg kommen, die nichts zu tun haben mit lokalen Kontexten, sondern wir nehmen die alten Geräte und bauen sie um sozusagen im Rahmen lokaler Bräuche, Geschichten, Mythen und so weiter. Und was dann auch passiert in dem Film, ist, dass halt ein alter, also 100 Jahre alt oder so, antikolonialer Mythos, die habe ich gefunden in einem kolonialen Report sozusagen, wird in der Originalsprache wiedererzählt. Eine Geschichte einer Schlange aus dem Viktoriameer, das jemand auffrisst und wieder aufkotzt und dann sagt, die Europäer Die werden bald vertrieben. Sie sind alle eure Feinde. Ihr sollt nicht mehr mitmachen mit dieser ganzen Kolonialgeschichte. Also es gibt so eine Art verschiedene Schichten in diesem Film. Aber kann man sich halt anschauen. Ein Trailer ist irgendwie auf meiner Webseite und dieser ganze Film, wie gesagt, in der Werbung vorher ist auf diesem Filmplattform. Und das Letzte, was ich vielleicht noch dazu sagen könnte, der Film ist entstanden im Rahmen eines ziemlich langen Projekts, dieses Disobedient Devices. Und die etwas mysteriöse Technologien, die man im Mittelteil sieht, die sind alle entstanden in Workshops, die ich zusammen mit zwei kenianischen KollegInnen, Green Man Mulembilo und Joanne Otieno, organisiert habe in dem Bezirk neben dieser Müllhalde in Nairobi mit KünstlerInnen. So Anthropologen, also Anthropologen nur aus Kenia, aus der Gegend und so Elektronik Repair Leute. Und wir haben uns dann
Das
zusammengesetzt
sind
und haben uns
so Leute, die halt, die dann, Entschuldigung, so Leute, die dann halt auch vor Ort Sachen reparieren,
genau,
richtig? Also
so
eigentlich Werkstätten und
Handy,
so, ja.
vor allem so Handy-Reparaturleute waren das. Also so, ich glaube, wir hatten so zwei Handy-Reparaturleute und noch zwei, die so ein bisschen allgemeiner
Ja.
unterwegs waren. Da haben wir uns zusammengesetzt und
Ja.
dann haben wir uns die Frage gestellt, erstmal ja, was könnte jetzt eine nicht globalisierte Technologie sein und so weiter. Und dann aber haben wir auch angefangen, erstmal so Geschichten auszutauschen über unsere, was wir uns erinnern aus unserem Dorf oder so, auch ich, ne, aus dem Dorf aus Holland und vielleicht lokale Mythen und so und auch Geschichten über Technologie und so. Und in diesem Rahmen haben wir dann angefangen, diese Objekte zu basteln. Und dann ganz am Schluss kam dann die Idee, was machen wir jetzt mit diesen Objekten? Stellen wir die einfach ins Museum rein? Naja, das ist ein bisschen so das alte Problem, ne, des ethnografischen Museums. Man hat Objekte, die gedacht sind im Rahmen eines Prozesses, eines Rituals, einem bestimmten Brauch, also so eine Brauchpraxis. Und die werden dann ausgestellt als so tote Artefakte. Und dann dachten wir halt, nee, wir machen halt Filme. Und wir haben dann alle drei einen Film gemacht, Green Man, Joanne und ich. Es gibt dann drei Kurzfilme. Und die wurden dann ausgestellt im Nationalmuseum in Nairobi zusammen mit diesen Artefakten. Und in all diesen drei Filmen tauchen diese Artefakten auf. Die werden dann benutzt, aber immer auf eine andere Art sozusagen. Also das ist die Geschichte so in a nutshell von diesem Film.
Ich finde, dass da eine spannende Parallele ist und dieser Zusammenhang zwischen Textil auch oder der, diese, sagen wir mal so, die Textilgeschichte sich da ähnelt, ja. Also im Sinne von, dass es erstmal lokale Textiltraditionen gibt und vor allen Dingen gab, also was ja durch die Globalisierung auch eigentlich platt gemacht wurde, also so Stichwort Webereien, dann auch logischerweise die Entwicklung von dem automatisierten Webstuhl, hat natürlich auch die ganze, die Familien, also Familientradition oder so Kleinbetriebe platt gemacht, so. Und ich finde so mit Technologie, also ich finde das interessant, dass du das rumdrehst. Also so, dass du dann sagst, ja, hey, cool, man könnte das doch wieder andersrum denken. So. Und du baust ja auch so ein Mythos auf. So lese ich das jetzt, ja. Also
Das
ein
ist ganz
älterer
stark die Idee, dass es
oder eine,
mythologisch ist, ja,
ja.
diese Film.
Ja, und eine, also dieses Liebhaber-Ding, also ich meine, jeder kennt das, ein Laptop, den man lange benutzt hat und der geht dann kaputt. So. Und dann ist man traurig und denkt sich so, naja, komm, der ist jetzt eh schon alt, egal, weg damit, so. Und es ist aber echt bescheuert, weil man hat ihn ja lieb, man hat ihn ja lieb.
Ja, aber
So,
ich
oder
glaube
sein
eben, ich
Telefon oder
glaube
was
aber,
weiß ich
dass
so.
das ändert sich allmählich, ne? Weil mit den Handys habe ich jetzt so wirklich das Ding, ich habe
Woran
das,
machst du das? Woran machst du das fest?
naja, das Ding, was jetzt meine Erfahrung ist mit Handys und so, ist, dass die werden so schnell getauscht, jede 2 Jahre, aber ich habe mal ein paar Mal gehabt, dass mein Handy geklaut wurde oder kaputt gegangen ist, dann habe ich mir ein neues Handy genommen, das gleiche Modell. Und eine Woche später habe ich eigentlich vergessen, dass es ein neues Gerät ist. Und meine Erfahrung war es aber das Gleiche. Und ich glaube schon, dass sich da auch diese Logik der einerseits Massenproduktion alles ähnlich, aber auch diese ganz schnelle Wechselung der Geräte überhaupt, dass das dieses, dass man so ein Laptop liebt, dass das auch was ist, was so allmählich eigentlich weniger wert in diese in der Technokultur, würde ich sagen. Und wir sind natürlich auch ein bisschen an besondere Art, würde ich sagen, ne? So Geeks, die dann halt so einen Laptop personalisieren und so weiter. Das machen, glaube ich, auch nicht alle, ich weiß nicht.
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, es ist ja, wie viel Zeit verbringst du an so einem Gerät? Also manche haben das ja fast den ganzen Tag in der Hand.
Ja,
so.
Aber dann trotzdem würde ich
Und,
sagen,
also ich
bei,
mein,
so, bei so einem Handy ist das zwar so, aber ich glaube, dass viele Menschen, ich auch, nicht wirklich einen Bezug haben zu diesem physischen Objekt, sondern eher zu dem, was da drin oder dadurch geschieht.
Ja, das ist ein guter Winkel, definitiv. Da würde ich gerne gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Ich will noch was ergänzen.
Nochmal zu diesem Stoff, das finde ich auch interessant. Da hatte ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ne?
Jetzt
weil,
haben wir schon wieder
nee, aber das,
viele Türen aufgemacht.
Ja, das mit dem Stoff, das ist interessant, weil eigentlich gibt es da gibt es absolut eine Parallele. Lustige Anekdote ist, ich habe vor 10 Jahren oder so eine Arbeit gemacht mit Jilili Atiku in Lagos, Nigeria. Wir haben da so Elektromüll aus Europa. Was haben wir da eingesammelt mit den Kleberchen noch drauf, ne, von Technikservice in Deutschland und so. Haben wir zurückgeschickt und die Arbeit hieß Back to Sender. Und jetzt war letztes Jahr auf der Documenta oder vorletztes Jahr, 2022, war eine Installation auf der Documenta, die hieß Return to Sender. Und das war eine Ausstellung von Klamotten, die in, ich glaube, in Kenia eingesammelt wurden, europäische Klamotten, und die zurückgeschickt wurden. Also es gab sogar dann diese zwei Arbeiten, als mit Textil, als mit Elektronik. Aber ich glaube, mein Punkt ist ein bisschen mit diesem Getängestoff, dass die Geschichte ist ja nicht so linear im Sinne von, okay, erst war es lokal und dann wurde es immer globaler und das ist irgendwie, da gibt es keine Hoffnung mehr, weil diese Getängestoff, also diese Dutch Wax, zeigt auch was Interessantes. Ne? Das war ein Kolonialprodukt, was wirklich passt in diesem Ding von, okay, das drückt dann so lokale Sachen vom Markt, alles wird gleichförmig. Aber dann hat sich das teilweise doch auch wieder emanzipiert durch Appropriation. Also ich weiß nicht, wie nennt man das auf Deutsch?
Aneignung.
Ja, das ist eigentlich, dass dieses Kolonialprodukt angeeignet wurde, teilweise. Es gibt auch übrigens immer noch ein holländisches Unternehmen, Flisco, das immer noch ein großer Spieler ist auf diesem Markt von Stoffe außerhalb Europas für diese Dutch Wax, aber trotzdem gibt es da auch irgendwie noch so was Hoffnungsvolles und das ist vielleicht auch ein bisschen so, was ich mir dann von dieser Technologiegeschichte in parallel auch wünschen würde. Aneignung halt.
Ja. Aneignung. Was, Dani, was ist dein Lieblingsgerät?
Meine Lieblings. Das ist Problem ist sowieso,
Ich will auf was ganz Bestimmtes
aber
hinaus.
Das Ding ist, es ist ein bisschen, dass ich eigentlich bin ich echt, bin ich eher sympathisch zu so Anarcho-Primitivismus. Ne? Also ich mag einfach überhaupt keine Technologie eigentlich. Das heißt, was ist mein Gerät? Ich weiß es nicht. Ja.
Ich würde sagen, das klären wir gleich auf nach der kurzen Pause.
Ah.
Ding dong dong dang ding dong. Und wir sind zurück aus der Pause. Und ich hole euch noch mal kurz ab. Wir haben gesprochen über Mythologie, Geräte, Narrative erfinden. Und Dani, das würde ich jetzt gerne mal zusammenbringen mit einer deiner letzten Aktionen, bei dem du dir Dinge in den Arsch geschoben hast. Ich habe das nur gesehen bei einem Video. Ich habe es leider nicht live gesehen. Aber man stelle sich den jungen Mann vor, wie er in einer Installation steht, komplett in weiß, der Po befreit mit einem Gerät, im Rektum steckend und kontrolliert ein Ein Staubsauger, was ist das? Ein Projektor? Ein Staubsauger, ein Projektor, ne? Es ist
Nee,
ein
Roboter.
Roboter.
Das ist ein Produkt eines gescheiterten Startups aus Paris, ein Videoprojektor. Der ist auch ein Roboter und der sollte dann mit Voice Command durch die ganze Wohnung fahren können.
Geil. So, und jetzt würde mich total interessieren, wie hängt das zusammen? Beziehungsweise, du sprichst ja da von Oberflächen, ja, also so glatte Oberflächen, die halt eine, was, was nicht ursprünglich ist das falsche Wort, aber so was Sauberes, was ganz, mir fällt der Begriff leider gerade nicht ein, Unschuldiges, genau, was Unschuldiges für uns suggerieren sollen. Und man eigentlich nicht hinter die Fassade gucken soll am besten. Das Gerät ist rund, das sieht sauber aus, denkt nicht drüber nach, was da drin steckt, konsumier, so in der Art. Ne? Und es ist ja schon irgendwie eine, also aus meiner Sicht eine ziemlich, also ich finde es lustig auf der einen Seite, was ich total wichtig finde, dass Dinge auch lustig sind und es aber auch scharf auf der anderen Seite. So. Und wie. Also gerade weil wir jetzt über diese Narrative und Mythologie aufbauen mit alten Geräten und so weiter, ist das ja schon ein bisschen härter. So, wie bringst du das zusammen? Weißt du, was ich meine?
Ja, also eigentlich diese Arbeit, die heißt Behind, also B-Strich HIND. Das ist genauso wirklich wie so ein schlechtes Startup-Marke, ne? Und die ganze Arbeit spielt damit. Es war
Ich dachte, das hieß
ein
Ars.
Projekt bei
Ich dachte,
Ford.
das hieß Ars Electronica, also mit E noch hinten dran.
Nein, nein, das ist das
Ach so,
Festival.
nee.
Ars Electronica ist ein Parallelfestival zu Ars
Ach
Electronica.
so.
Und Ars Electronica ist das Festival für Sex und Technologie.
Okay.
Das ist initiiert worden von Johannes Grenzfurter von Monochrom in Wien. Und letztes Jahr lief dieses Festival parallel mit der Ars Electronica in Linz.
Okay, verstehe. Das
Also
hast du ja
das
Arsch auf
ist, und
einmal.
ich habe da, ja, das ist einfach die Ars Electronica sozusagen. Das war aber so, das war ein Rahmen, worin ich die Arbeit präsentiert habe. Aber die Arbeit war eine Auftragsarbeit namens Behind für tatsächlich eine Art Start-up in Rotterdam, die heißt InfoArt. Und die wollten halt ja so eine Idee entwickeln, dass man dann mittels Kunst Innovation irgendwie stimulieren könnte und was ich was. Und ich dachte dann so, ja. Das ist eigentlich genau, woran ich nicht wirklich glaube. Sowieso die ganze Idee von Innovation als irgendwas, was in sich selbst gut ist, finde ich problematisch. Und dann dachte ich, ja, was könnte ich dann machen? Und dann dachte ich, mach einfach ein Produkt, was genauso funktioniert wie ein Durchschnitts-Starter-Produkt. Das heißt, es ist irgendwas, was spektakulär und geil ist, aber eigentlich total sinnlos ist. Und ich steigere das einfach nochmal, so damit es so over the top wird. Und was die Arbeit beinhaltet, ist diese Roboter, Kika hieß diese Marke, das ist tatsächlich ein Produkt gewesen von einem Start-up in Paris.
Das.
Die dachten, das, was man wirklich braucht, was alle Leute wirklich wollen, ist halt ein Projektor mit Rädern. Wie ein Roboter kann man mit reden, kann man sagen, geh mal ins Schlafzimmer, dann geht ins Schlafzimmer und projiziert dann dort auf die Decke und du sagst, Kika, projiziert auf die Decke und macht er
Das war
das.
übrigens,
Sowieso, die erste Frage ist
ja,
schon, die erste Frage war, warum will man sowas
das war übrigens auch auf
haben?
der CES, das war jetzt so eine Messe in Las Vegas, da gab es auch mehrere Anbieter, die genau so eine Scheiße angeboten
Ja,
haben. Also.
also das hier waren die Pioniere. Und das Erste, was man sich dann schon wundert, also kann man nicht einfach einen Hantel dran machen, weil so schwierig ist es jetzt auch nicht, einfach so ein Ding hochzuheben und irgendwo
Ja.
hinzustellen. Das Zweite ist dann sofort ein praktisches Problem. Du kannst es nur benutzen, wenn du eine Wohnung hast, ohne Treppen, ohne irgendwelche Teile, die irgendwie mehr als ein halbes Zentimeter hoch sind. Du kannst auch kein Spielzeug oder so. Das ist einfach eine totale Flaute. Das Ding ist dann auch irgendwie pleite gegangen, ganz schnell. Aber was das Gerät natürlich schon suggeriert, die Werbung, das Gerät selbst, genau was du sagst, das ist so eine glatte Oberfläche, alles ist geschlossen. Das ist genauso wie ganz viel, fast alle, würde ich sagen, Verbraucherelektronik, die vermarktet wird.
Ja.
Und ich deute das auch sehr stark Im Sinne von, was zum Beispiel Michail Bachtin geschrieben hat, den Kulturwissenschaftler aus der Sowjetunion, der halt redet von den grotesken und den klassischen Körper. Und der klassische Körper ist halt so der Körper, so wie der in den klassischen Statuen dargestellt wird, ne? Geschlossen, poliert und so, alles kontrolliert. Das ist kein gefährlicher Körper, weil die Grenze zwischen dieses Objekt und Umwelt sauber getrennt ist. Und dann gibt es auch den grotesken Körper. Das ist der Körper auf dem Karneval, wenn man es so mag, ne? Wo viel, viel fette Bäuche, große Münde, die aufstehen, Körperflüssigkeiten, die raustropfen und so. Also eigentlich dann irgendein Körper, der die klare Trennung in der Welt irgendwie kritisiert oder destabilisiert oder sowas. Und ich sehe halt diese Alltagselektronik sehr stark als diese geschlossene, polierte Teile. Und diese Kika ist genau so ein Ding. Also das heißt auch, dass diese polierte, diese Geräte eigentlich was Politisches hat. Ne? Das ist auch ein bisschen die Idee, dass alles so bleibt, wie es ist, aber auch, damit man dieses Gerät nur mit Sauberkeit und Perfektion und Effizienz und so weiter assoziiert. Also,
Ja, Harmlosigkeit auch,
und was
ne?
ich dann gemacht habe, ja, Harmlosigkeit, genau, ja, und was ich halt in dieser Arbeit versucht habe zu machen, damit ich die Rolle annehme von so einem Tech-Guru so, oder so eine Art Steve Jobs oder so jemand auf so einer Messe, ne, der oder die neue Produkte da so umwirbt. Also ich bin diese Person, aber ich demonstriere da halt dieses neue Produkt, ein Sensorsystem, womit man halt mit dem analen Schließmuskel diese Roboter kontrollieren kann man damit steuern sozusagen. Und so wird halt dieses Objekt, das sauber ist und so, also Sie gerade gesagt haben, er wird verbunden an diesen Teil des Körpers, das eigentlich größtenteils tabu ist, was assoziiert wird auch mit, naja, mit Scheiße, aber auch mit einer Technologie, weil diese Kika existiert als Verbraucherprodukt, aber auch dieses Sensorsystem im Grunde, dieses System, das diese Muskulaturaktivitäten ist ein medizinisches Gerät, was jedermann kaufen kann, um Fäkalinkontinenz zu behandeln. Also eigentlich werden diese zwei Welten sozusagen verbunden in dieser Performance. Und was man dann steuert mit dem Schließmuskel, ist halt eine Art Videosequenz mit einer Aufnahme aus dem Inneren meines Rektums. Also die zwei Welten werden sozusagen vermischt, um dieses ganze Paradigma einerseits ein bisschen so anzuprangern, aber auch einfach, um bloßzulegen, wie pervers eigentlich und absurd auch diese Welt der Perfektionierung ist, besonders im Rahmen dieses Start-up-Kultus. Weil die ist ja sehr paradoxal. Ne? Einerseits ist das alles über Innovation, Fortschritt und Steigerung der Leistung und bla bla bla. Und andererseits ist fast jedes Start-up-Produkt eigentlich ja, totale Unsinn. Es ist echt total generated need. Ne? Es sind meistens Sachen, wovon man nicht weiß, dass man es braucht, bis jemand anfängt, dir zu erklären, warum du es brauchst. Genauso wie dieser Projektor, der dann rumfahren sollte, du ins
Ja,
Haus.
ich muss gerade zum Beispiel an Motorrad denken. Also ich versuche jetzt nur gerade auf diesen Aspekt der Ästhetik nochmal einzugehen. Wir haben ein geschlossenes Gerät, MacBook oder ein Telefon, alles verschweißt, alles verklebt. Jetzt haben wir ein Motorrad, irgendeins von einer besseren Marke. Die sind ja so konstruiert, dass man die schnell auseinanderbauen kann. Und die Ästhetik eines Motorrads, also viele empfinden das ja auch als ästhetisch, also richtet sich nach der Wartbarkeit. Also so, natürlich gibt es da auch Elektronik, die da verbaut wird und so, aber da finde ich, ist jetzt so ein sichtbarer anderer Aspekt einer ästhetischen Prägung drin. So. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum das bei elektronischen Geräten nicht der Fall ist, weil da vielleicht diese Voodoo, diese Blackbox da drin steckt und keiner will es eigentlich wissen. Also ist jetzt so eine Frage, die ich mir jetzt gerade selber stelle und dir.
Ja,
Also, oder bei einem.
das ist interessant. Ich habe noch nie, ja, in dem Kontext habe ich noch nie darüber nachgedacht, so diesen Bezug zum Motorrad, aber es ist interessant.
Also, Gibt zum Beispiel einen Laptop oder so. Das bietet sich ja an, dass man einen Laptop so konstruiert, dass man die Komponenten austauschen kann. Also eigentlich, wie es bei einem Tower-PC ist. So, nehmen wir mal Computer. Das ist aber nicht ästhetisch aufbereitet in den meisten Fällen. Das sind halt schwarze Kisten mit hässlichen Dings oder solchen, diesen bunten LED-Fans dran. So, diese Gamer-PCs. Also so.
Ja, genau.
Das hat halt
Ja,
mit
ja.
Ästhetik hat nichts zu
Naja, ich
tun.
denke, nee, erstmal, was man sieht bei dieser Elektronik, ne? Besonders wenn man die Geschichte des Rechners und auch des Personal Computers anschaut, dann sieht man da ein ganz klarer Weg, eine klare Entwicklung, würde ich sagen. Also, das hat angefangen mit diesem Traum von Universal Computing Machine. Also, man hat dieses Gerät. Und mit diesem Gerät kann man im Prinzip alles machen, was man möchte. Das war die
Ist das
Ideologie, ob
nicht das,
das
was
Teil
Apple
ist und was
aufgegriffen hat
anderes.
mit seinem iPhone? Ist das nicht das so?
Naja, eben nicht das Umgekehrte. Was Apple jetzt macht, das iPhone ist strikt genommen kein Computer mehr. Es ist kein Universal Computing Machine. Weil Apple nicht das vermarktet als hier habt ihr ein Telefon, jetzt könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Nein, so ein Apple-Gerät kommt gekoppelt am App Store. Und in diesem App Store kannst du nur Sachen hochladen, wenn die von Apple geprüft worden sind und Apple entschieden hat, dass es deren Richtlinien entspricht. Das heißt, dieses ganze iPhone oder iOS-Gerät ist ein Produkt vom Anfang bis zum Ende. Es ist nicht mehr ein Universal Computing Device und so, ne? Und wenn man so diese ganze Rechner anschaut, dann ist es irgendwie klar, dass es gewollt ist, dass diese Geräte nicht mehr Sachen sind, die man in Teile auseinandernehmen kann und wo man alles verstehen kann, wo man vielleicht was modifizieren könnte, so in der Richtung, wie man es selber möchte. Das ist alles nur so mit so Building Blocks, ne, die eigentlich standardisiert sind, sogar bei dieser Gamer-PC. Jetzt beim Motorrad, das ist interessant, weil da hatte ich noch nicht darüber nachgedacht bis jetzt. Und ich kenne mich auch mit Motorrädern und diese ganze Kultur nicht so aus, mit Autotuning und so ein bisschen besser. Und da ist das ein totaler Frust, ne, dass die Autos heutzutage auch mehr und mehr so eine Art Blackbox werden mit Elektronik und so. Aber wenn du das sagst, diese Motorräder, die sind wirklich so gemacht, dass man die warten kann und so werden die auch irgendwie bewertet, dann würde ich auch fast sagen, dass das Produkt Motorrad ist erstmals was, das für die allermeisten Leute kein Effizienzmittel ist. Das ist ein Freizeitding meistens, ne? Also für die meisten Leuten ist das Motorrad
Okay.
das, was sie jetzt neben dem Auto haben. Und ich denke auch, dass dieses Schrauben am Motorrad, das ist eigentlich eine Art Kernaktivität von dem, was da vermarktet wird, wenn man denkt an so ein
Ah
Harley-Davidson
ja,
oder
okay.
sowas. Diese Idee, dass man selber dran schraubt, das ist irgendwie, worum es geht. Das ist was anderes beim Rechner. Was das denn heißt für dieses Ding Motorrad, das kulturelles Artefakt, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich kenne mich nicht damit aus,
Ja, es ist
ne?
halt,
Also, wie
ich
gesagt, ich
glaube.
habe mit Autotune habe ich eine Arbeit gemacht und da ist es ganz klar, die Standardautos, die sind irgendwie jetzt so gemacht, dass man eigentlich nicht daran basteln sollte. Und diese Leute, die das machen, das Autotune, da geht es sehr oft darum, um halt einfach eigentlich auszubrechen, man könnte fast sagen, diese ganze Konsumgesellschaft-Ideologie, wo alles standardisiert ist, dass sie schaffen sich einen eigenen Raum, damit sie diese Autos irgendwie aus diese standardisierte Produktionswelt reißen. Mit Motorrad, das weiß ich nicht genau, wie das da läuft.
Ja, da stecke ich auch zu wenig drin, um ehrlich zu sein. Ich glaube halt, dass es da auch bei der Tuner-Szene auch um so Aspekte geht, wie kann man da den Motorblock ausbauen und geht das? Und also da haben sich schon, glaube ich, Automodelle etabliert, die halt gut beschraubbar sind.
Eben,
So.
eben, aber das ist genau, aber das ist nicht, dass die Hersteller dieser
Null,
Autos,
nee.
dass sie quasi darüber nachdenken oder so, und das ist eher, dass dann deswegen ältere Autos beliebt sind.
Ja.
Aber was du jetzt sagst zu den Motorrädern, dass die da möglicherweise von den Herstellern so gemacht werden, dass man dran
Ja,
rumschrauben kann, das
weil
wäre
die,
irgendwie, würde ich fast sagen, eine Anomalie.
nee, aber weil die Peer Group, also die Leute, die das machen, also ich glaube schon, dass das da Teil dessen ist, dass man sowas auch repariert, weil ich glaube, also Motorrad geht halt auch kaputt, so, logischerweise, weil es viel mehr irgendwas ausgeliefert ist, so. Und ich, keine Ahnung, also
Ja.
vielleicht müssen wir mal
Ja,
jemanden
das ist
einladen.
interessant. Wenn,
Genau.
also wenn das so ist, dann würde ich das Lesen im Sinne von so diese Lifestyle
Ja,
Segmentation
macht Sinn, ja.
Marketing Vision, die man in den so fast so 70ern oder vielleicht auch so ein bisschen vorher mit Automodelle gesehen hat, dass man da dieses Motorrad, das ist so ein Lifestyle-Objekt vermarktet, wozu auch das Rumschrauben
Ja.
gehört. Das heißt aber dann schon, dass es klar getrennt ist und dass es was anderes ist als eine fundamentelle Haltung bezüglich
Ja.
Konsumgesellschaft oder kapitalistische Produktionsprozesse in Massenproduktion und so mag, eine grundsätzliche Haltung, die eigentlich diese Massenproduktion etwas entgegenstellt. Also es ist dann eine Art getrennte Nische, ein bisschen vergleichbar vielleicht mit diesem Phänomen, was man irgendwann dann gesehen hat, dass vor allem in den USA, dass es so Läden gab in so Shopping Malls, die angefangen haben, da so Punk-Klamotten zu verkaufen. Ne? Also das ist, denkt man darüber nach. Also diese so eine Gegenkultur, die sich wehrt gegen massenproduzierte Klamotten, damit sie das irgendwie selbst umbasteln, irgendwie alte Sachen benutzen und so weiter. Eine Marke entscheidet dann irgendwann, okay, das können wir auch in der Fabrik produzieren und dann verkaufen wir das als Punk-Klamotten. Also so sieht man, also ich würde, also wie gesagt, weiß ich nicht davon, aber ich würde diese Motorradphänomen dann eher erstmals in diese Richtung kritisch
Ja, ist,
anschauen.
ja, spontan einfach ist mir das nur eingefallen. Das jetzt, wir müssen mal jemanden einladen, der sich damit auskennt. Ich habe aber noch einen anderen Winkel, den ich noch bringen, den ich noch irgendwie, der mir aufgefallen ist. Wenn wir jetzt noch mal kurz zu PCs und Laptops zurückkommen, ne? Also wir haben jetzt einen alten Rechner. Der alte Rechner geht nicht mehr, also geht, funktioniert technisch noch. Das Betriebssystem ist outdated, bla, wird nicht mehr unterstützt. Ich kann den nicht mehr weiter benutzen. Ja. Ist ein großes Problem auch für Medienkünstler, wenn die irgendwie alte Arbeiten haben, die Rechner, die Betriebssysteme werden nicht mehr unterstützt, bla bla. So, wie wäre es denn, wenn man eigentlich als Künstler oder Gestalter halt explizit sich mal darum kümmert, zu sagen, wir entwickeln nur noch auf Low-Tech, also geringer alter Technologie. Also im Sinne von, wir nehmen uns jetzt einen Laptop, der ist, der 15 Jahre alt ist und versuchen mit einem Betriebssystem, was darauf noch läuft, zum Beispiel Lubuntu, kennt jemand vielleicht, ist eine Linux-Distribution, die funktioniert auf ganz, ganz alten Laptops noch und ist aktuell. Und da gibt es auch Entwicklungsplattformen und so weiter. Meine Frage ist die, wenn wir als Gestalter und Künstler uns dafür entscheiden, das zu benutzen und das als Mittel zu nehmen, um Dinge zu machen, hat, also kann das irgendwas machen oder ist das auch Banane am Ende, weil irgend
Ich denke, da absolut. Also das, was du jetzt sagst, ist eigentlich eine der Prinzipien meines Projektes in Rojava, in der autonomen Administration von Norden Ostsyrien.
erzähl.
Da ist seit 10 Jahren ist da eine Revolution in Entwicklung, die Rojava-Revolution. Und das Prinzip dieser Revolution ist eine dezentralisierte Demokratie zu schaffen. Also anders gesagt, also David Graeber definiert ja Anarchie als Democracy without the government. Also das ist genau, was sie da irgendwie versuchen. Also richtig bottom-up Demokratie. Und dazu war dann halt mein Punkt, und deswegen bin ich da hingefahren, müsste man dann auch nachdenken über, was Technologisierung heißt. Weil wenn man halt eine Gesellschaft haben möchte, die nicht mehr mit zentralen Machtsysteme funktioniert, muss man auch dezentralisierte Technologie machen. Das heißt, man kann gar nicht mehr nachdenken über super avancierte Microchip-Systeme, die nur in bestimmten Fabriken, in bestimmten Ländern oder bestimmten Teilen der Welt hergestellt
Ja.
werden können. Man muss da dann anfangen zu denken, okay, können wir das auch machen mit Low-Tech-Lösungen? Und ich glaube, da so zwei Ansatzpunkte sind erstmals, wenn man irgendwo ist, sagen wir mal hier im Wald oder so, dann gibt es ganz viele Sachen, die einem Freude und Inhalt und Sinn geben können im Leben, die nicht abhängig sind von hochavancierter Technologie.
Ja.
Also erstmal ist dann, denke ich, die Sache, dass für ganz viele Sachen, wofür wir jetzt Technologie benutzen, die sind natürlich da und die sind auch ganz bequem. Wir haben dieses Gespräch auch jetzt über diese
Ja.
Zoom-Verbindung. Aber es ist nicht, dass wir nicht leben können ohne diese Sachen. Ne? Das gibt im medizinischen Bereich und so gibt es bestimmte Sachen, wo wir vielleicht sagen würden, da wollen wir absolut nicht drauf verzichten. Aber es gibt ganz viele Sachen, das ist gar nicht so wichtig. Und dann das Zweite ist dann bei diesem Projekt. Also wenn man was machen möchte, also wie low-tech könnte man das machen? So wie einfach geht
Ja, ist
es?
halt,
Das ist
ja,
halt
in den meisten,
die Frage.
genau.
Und das klingt irgendwie logisch, aber was man jetzt sehr oft sieht und besonders jetzt in Deutschland, Europa auch, zum Beispiel in diese ganze KI-Debatte, ne? Dass man dann nicht sagt, okay, hier haben wir eine gesellschaftliche Herausforderung oder irgendwelches Verlangen. Wie könnten wir das erreichen? So. Nee, meistens ist es ja so, okay, wir haben jetzt KI und dann kommt es, okay, wie können wir dies und das mit KI lösen? Also die Hightech-Technologie ist oft fast eine Art Voraussetzung, also irgendwie eine Annahme, dass man die braucht, um damit was zu machen. Und man kann da auch Sachen mit Low-Tech-Ding, in allermeisten Fällen. So, jetzt ist es so, in Nordsyrien, da ist fast kein Strom jetzt, nur 3 Stunden am Tag. Das heißt, die Herausforderungen, die man da hat, die sind auch in dem Sinne. Die Waschmaschine funktioniert nicht, der Kühlschrank funktioniert auch. Und jetzt sind wir da dran, um zu gucken, wie könnte man einen Kühlschrank entwickeln, also eine Technologie, die eigentlich normalerweise übersehen wird, also banal, also
Ja.
was. Wie können wir einen Kühlschrank entwickeln? Nicht einen Kühlschrank nur, der funktioniert unter diesen technologischen Bedingungen dort, aber auch einen Kühlschrank, der verknüpft ist an eine Idee von Lokalität, damit man sich endlich auch außerhalb dieser Traumwelt der Technologie der globalen Norden
Was
bewegen kann.
meinst du
Und
mit
jetzt halt
Lokalität? Was meinst du mit Lokalität?
was ich meine mit Lokalität ist das halt, also wenn man jetzt den Kühlschrank anschaut,
Ja.
ne? Also ich glaube, wir haben jetzt auch kein Bild bei diesem Podcast, also jeder Mann, der diese Podcast anhört, wird sich was
Ein
vorstellen, wenn
Traum.
man sagt Kühlschrank. Oder jeder, ja, jeder Mann ist mit NN, oder? Das ist kein Mann. Oder es ist wie Mann im Allgemeinen, also nicht Mann mit Doppel-N.
Jeder Mann,
Also
jeder, ach, keine Ahnung. Also,
jeder oder
Frauen sind auch
jede
angesprochen, herzlich.
jeder oder jede, jedixer, wird sich wahrscheinlich eine sehr ähnliche Vorstellung machen, nämlich einen rechteckigen
Ja.
Kasten, wahrscheinlich grau oder weiß mit einer Tür drin und so weiter. Und dieser Kühlschrank ist in der ganzen Welt eigentlich
Ja.
gleich. Das ist eigentlich bemerkenswert, ne? In Syrien, in China, in den USA und in Deutschland werden fast die gleiche Kühlschränke angeboten, benutzt. Allerdings sind diese Kühlschränke gar nicht geeignet, für diese technische Umgebung in Syrien. Aber ich würde auch noch was anderes
Aber
sagen.
wegen dem
Dieser
Strom
Kühlschrank
meinst du
macht noch
jetzt,
was anderes.
oder
Wegen dem
ja, was?
Strom, aber es gibt noch was anderes. Dieser Kühlschrank, wenn man guckt, wo kommt diese Kühlschrankästhetik her, dann sieht man ziemlich klar, dass das zu tun hat mit dieser Einbauküche.
Mhm. Na ja, klar, logisch,
Die
ja.
Einbauküche der USA, der Affluent Society in den 50ern und 60ern. Diese ganze Kühlschrankästhetik, die stammt aus dieser Science-Fiction-Projektion,
Ja.
hauptsächlich der USA und vielleicht ein bisschen auch der Sowjetunion. Das ist eine ganz bestimmte Perspektive auf
Weißt du,
Technologisierung.
ich habe mich, da muss ich
Und
jetzt
was ich
mal,
da
muss mal kurz
meine,
eine Idee einwerfen. Also es ist mir gestern aufgefallen, wie dumm das eigentlich ist, dass man seine Wohnung heizt und dann in der warmen Wohnung einen Schrank hat, der kühlt. Das ist doch total behämmert. Da wäre es doch geiler, einfach diesen Schrank, diesen Kühlschrank, dann, dass der an der Außenfassade platziert ist vom Haus und dass
Ja,
man, also, weißt du wie?
das hatte man in ganz Deutschland. Jede Küche in Deutschland hatte diesen Schrank in der Küche neben der Außen.
Wie bitte?
Das ist halt, ja, wusstest du das nicht?
Nee.
Wirklich ich kenne das vor allem aus Deutschland,
Im
aber in
Osten
Holland
gab's
gab es
das
das auch, aber
nicht.
vor allem, doch, doch, doch,
Echt?
vor allem in Deutschland. Ich habe zum Beispiel in Berlin in einer Altbauwohnung gewohnt, viele Leute haben das, da gab es in der Küche, gab es dann noch so einen kleinen Schrank und dieser Schrank war an der
Hey,
Außenwand.
krass. Also ich, ja, krass.
Und das war der Kühlschrank. Also das ist genauso der Punkt. Es gibt oft lokale Lösungen, das ist die deutsche Lösung. Und im Nahen Osten, gab es halt den sogenannten Seertopf. Also, das funktioniert in Deutschland nicht so gut, weil die Luft zu feucht ist. Aber dieser Topf sind zwei Tontöpfe, dazwischen Sand.
Okay.
Sand macht man nass, die Tontöpfe, die sind porös. Und das heißt, es wird immer ein kleines bisschen von diesem Wasser aus dem Sand, im Zwischenbereich, wird da so rauskommen. Wenn es heiß warm ist und die Luft ist trocken, dann wird das eindämpfen und so wird Energie aus der Luft entzogen. Und so wird es dann halt kälter im inneren Topf. Das ist ein Kühlschranksystem, das ist schon tausende Jahre alt, das wird aber jetzt nicht mehr benutzt, weil jetzt kauft man sich so einen Kühlschrank
Krass.
und dann hat man 3 Stunden Strom, funktioniert. Aber
Ja.
was ich meine mit lokal ist nicht nur das, ne? Es gibt eine lokale technologische Lösung. Aber das Problem damit ist, die wird oft abgelehnt, weil Leute das assoziieren mit primitiv sein. Primitiv sein ist nicht gut, ne? Weil man möchte halt
Ja. Aber das
zukunftsweisend
meine ich damit, da
leben.
ist ja das Spannende wieder
Also,
da, das ist halt, dass man ein Narrativ hat, was halt im Raum steht, ja, also der tolle Kühlschrank, der so und so aussieht, den musst du haben, so, ne? Und wenn ich jetzt
ja,
aber,
genau. Und diese
ja.
Kühlschrank, und ja, diese Kühlschrank, die ist natürlich auch ein Zeichen für andere Sachen. Wenn du einmal diese Kühlschrank hast in deiner Küche, dann denkst du, ah, hier fehlt noch
Ja.
was, ne? Also hier fehlt auch der Spülmaschine, elektrischer Ofen, ja, alles
Genau.
Mögliche.
Wenn ich jetzt sage, DIY ist, also könnte eine Möglichkeit sein im Sinne von diesem, wie heißt das nochmal? Ich habe es vergessen. Diese Topfgeschichte, dieser Kühlschrank mit aus Sand.
Dieses Seertopf.
Sehr.
Ja, dieses
Okay.
Seertopf, also
Genau.
Seer.
Wenn man das
Ist es auf Arabisch?
Prinzip in einem DIY-Tutorial abfilmt und das den Leuten zeigt, wie das geht, gibt es definitiv Menschen, die dann sagen,
Ja,
hey, geil.
aber pass mal auf, die Leute wissen das natürlich, ne? Die wissen das besser als ich, weil deren Großeltern und Mama noch Eltern haben das benutzt.
Ja.
Das ist nicht das Problem. Das ist ein anderes Problem. Das Problem ist nämlich ideologisch, weil, also, ich war mit zwei Kollegen war ich in einem Dorf und wir haben so geredet mit Leuten, die wenig Strom hatten. Die haben gemeint, teilweise können wir unsere traditionellen Gerichte nicht mehr kochen, weil unser elektrischer Ofen funktioniert nicht.
Okay.
Und dann habe ich gefragt, wie bitte, aber ihr habt doch diese Gerichte sicherlich auch gemacht, bevor es Elektrizität
Ja.
gab. Und dann antwortete die Dame, ja, wollen Sie sagen, dass wir wieder primitiv werden sollten? Und da ist genau, wo die Schwierigkeit liegt. Dieser Kühlschrank ist nicht nur ein technisches Objekt, das bestimmt was löst oder was auch immer. Dieser Kühlschrank ist auch ein Symbol für Fortschritt und es gibt nur für eine bestimmte Zukunft. Und das Problem ist, dass es jetzt in dieser globalisierten Gesellschaft, in diesem globalisierten Konsumkapitalismus nur eine Vorstellung der Zukunft gibt. Und das ist diese Zukunft der amerikanischen Einbauküche, würde ich sagen. Das heißt, wenn man ein lokales Alternativ machen möchte, muss man nicht nur gucken, was ist eine geeignete technische Lösung für diese Lokalitäten. Die findet man oft in der lokalen Tradition. Aber die Frage ist auch noch, wie kann man hier mit diesem Objekt, und da kommt die künstlerische Dimension auch irgendwie
Ja.
rein, wie kann man mit diesem Objekt auch die Möglichkeit oder die Realität einer alternativen Zukunft projizieren, damit man halt, wenn man diese Kühlschrank sieht, dass man nicht denkt, ach, das ist jetzt eine ziemlich praktische Lösung, weil wir jetzt noch nicht den ganzen Tag sehr viel Strom zur Verfügung haben, sondern wenn man diese Kühlschrank sieht, dass man sagt, ja, das ist unser
Ja.
Kühlschrank. Wir haben hier eine andere Ideologie über wie die Gesellschaft funktionieren sollte, nicht über zentralisierte Produktionsstellen und so weiter und kapitalistische Besitzverhältnisse und so. Wir haben eine anderes Verständnis der Gesellschaft, wie sie organisiert sein sollte. Und deswegen haben wir auch eine andere Vorstellung über wie eine technologische Zukunft sein sollte. Und dieses Objekt ist ein zukunftsweisendes
Ja.
Artefakt in diesem
Ja.
Kontext. Das ist die Herausforderung. Weil wenn man jetzt guckt bei der UN, in den Flüchtlingslagern, die es in der ganzen Welt leider mittlerweile gibt, die UN hat ganz viele ganz kluge technologische Lösungen. Kleines Solarlämpchen, was man umdrehen kann, was hängen und stehen kann, was auch immer. Ist alles super. Ist eine sehr, sehr schlaue technologische Lösung. Aber was diese Geräte meines Erachtens immer ausstrahlen, ist, das hier ist eine Notlösung, die könnt ihr benutzen, bis ihr auch Teil werdet von dieser einformigen, globalen Zukunftsgeschichte des Konsumkapitalismus, so wie das in Europa und in Nordamerika quasi erfunden und gepusht worden ist. Und das ist halt, ja, das meine ich mit lokale Technologien, und das meine ich auch mit, ja, klar kann man Low-Tech-Sachen machen, wäre sogar besser. Und sogar dieses Beispiel des Kühlschranks in den Häusern in Deutschland, bis nach der Mitte des 20. Jahrhunderts, ich würde sagen bis zu den 50ern oder sowas. Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, würde ich sagen.
Also ich finde, du hast jetzt gerade super viele interessante Sachen auf den Tisch gebracht. Also auch so, ich fand das jetzt sehr erbaulich, wo man so denkt, hey cool, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Also trotz aller Krisen kann man eigentlich,
Ja, in Theorie ist es
ja, ne,
einfach, aber das
ja.
Projekt in Rotterdam, das klingt natürlich super, aber die Leute haben auch alle Instagram und Facebook, die wollen einfach einen fetten
Ja,
Mercedes
ist schon
haben.
klar. Aber das ist schon klar. Aber der Punkt ist ja der, dass wir ja sagen können, okay, wir haben das jetzt das Game kapiert, so lass mal was anderes ausprobieren. Weil das Narrativ, was du gesagt hast, wir müssen oder es muss und es sollten irgendwie neue Erzählformen oder Organisationen von Menschen untereinander stattfinden oder Experimente stattfinden. Ich denke zum Beispiel an Repariercafés zum Beispiel, ne? Oder Tauschläden. Keine Ahnung, wo logischerweise auch wieder G Gesellschaft, geme nicht Gesellschaft, sondern Gemeinschaft eine Rolle spielt, ne? Also
Gemeinschaft, genau. Ja, man sollte wirklich klein
ja.
anfangen, und dann mit einfacher Technologien ist es viel schöner und viel
Ja.
einfacher. Wenn man was mit einem Arduino lösen kann, macht das, weil Arduino-Chips, die kann man zur Not auch noch, ich meine, in einer Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern, würde ich sagen, in vielen Orten der Welt könnte man, wenn man sich zusammentut, sich leisten, da ein Microchip Factory zu bauen, der Arduino-Chips herstellen
Ja.
kann. Für ein iPhone 20 oder so würde es nicht
Nee, das nicht. Aber ist
reichen.
zum Beispiel auch Clustering, also sprich, wenn man alte Rechner hat und dann sagt, die werden zusammengeschlossen und die bilden halt ein lokales KI-Cluster, dass halt alle Leute, die im Viertel sind, auf dieses Cluster zugreifen können und alle Services damit abdecken können. Wo man sagt, also KI macht ja auch Sinn in bestimmten Fällen. Also das sollte man, glaube ich, nicht verteufeln,
Ja.
ne? Aber so diese lokalen Lösungen sind eine geile Punchline. So,
Genau.
finde ich gut.
Ja, und lokale Lösungen und auch da so
Ja.
Mesh-Networks, das ist genau, woran ich glaube. Ne? Wenn du jetzt guckst, dass in Deutschland und Europa denken wir jetzt noch größtenteils, da kann nie was passieren. Aber wenn du mal guckst in der Realität von Nordostsyrien, ne? Also die Türkei zerbombt die ganze Zeit zivile Infrastruktur. Wenn sie das Handynetz ausschalten wollen, da können sie das ziemlich leicht machen. Aber wenn du ein Mesh-Network hast, das sprich, wir haben alle ein Handy und wir haben alle unser Bluetooth eingeschaltet und wir haben ein Netzwerk einfach über diese ganze Bluetooth-Verbindung. Da kannst du nicht so viel dagegen machen. Ne? Also das ist eine ganz andere
Naja.
Geschichte.
Oder wir müssen Elon Musk
Ja.
fragen, dass er wieder von oben seine Satelliten ausrichtet. Um Gottes
Ja, aber
Willen.
genau, das ist genau das Ding. Dann bist du von jemand abhängig. Aber mal gucken,
Na, der ist ja noch auf
wenn
dem
ich
Mars
jetzt
dann schon.
eine Nachricht
Der fliegt doch
schicke,
nächstes Jahr auf dem
ja,
Mars.
aber wenn man jetzt eine Nachricht schickt, dann geht das erst zu diesem zentralen Netzwerk. Da wird es vom Pfahl zu Pfahl zu Pfahl zu Antenne zu Antenne geschickt, und dann geht's zu
Ja.
dir sozusagen. Aber wenn das einfach geht über Leute, die einfach ihr Handy in der Hosentasche haben, dann hat man richtig eine autonome technologische Welt, die man nicht mehr mittels totalitäre Strukturen, sei es Gewalt, sei es Kontrolle, dominieren oder
Genau,
ausschalten
und
kann.
heißt halt eben auch Verantwortung übernehmen, ne? Also sowas funktioniert halt dann nicht, du gehst zum Dienstleister und der macht das dann und du kümmerst dich nicht drum, sondern das heißt dann halt schon, dass
Das
man
stimmt,
Ahnung haben muss ein bisschen.
ja, das stimmt. Das stimmt, und das ist natürlich irgendwie schwierig. Aber wenn man nachdenkt über so ein Mesh-Netzwerk, wenn man es irgendwie so machen könnte, dass man NutzerInnen eines Handys was Kleines Schönes gibt, auch wenn sie
Ein
diese
Keks?
Mesh-Netzwerk-Verhalte, da gibt es ja einen Keks oder sowas, ne? Oder Liebe.
Ja.
Dann Teil eines Clubs zu sein, das Gefühl, irgendwo dazu zu gehören, was auch immer, dann denke ich, dass man schon Leute überzeugen könnte, solche Sachen aufs Handy zu installieren.
Ja.
Das ist keine große, also nur eine Frage, wenn genug das
Sehe
machen.
ich auch so.
Ja,
Genau.
sieh das schon noch möglich. Und genau, wenn du sagst, so ein KI-System, das auch so über lokale Netzwerke funktioniert, ja, ich glaube schon, dass das machbar ist. Besonders wenn die Leistungsansprüche nicht allzu groß sind, weil dann kann man schon mit 10 Leuten ein Erfolgserlebnis
Ja,
haben.
ja.
Und wenn man mit 10 Leuten ein Erfolgserlebnis hat, ist es leichter, dann noch 5 dazu zu finden. Ne? Also das ist auch ein bisschen, glaube ich, was ankommt, dass man sich Sachen ausdenkt, die so schnell irgendwie schön werden.
Ja, das können Künstler und Gestalter. So sieht's nämlich aus.
Eben,
Genau.
eben. Da ist für mich auch die Rolle von Kunst auch angesagt. Und das ist was anderes als Innovation durch Kunst oder sowas, ne? Eben was ganz anderes. Weil hier geht es dann um Kunst, um eine andere Idee der Gesellschaft, sich vorstellen zu können. In dieser Zeit, wo es eigentlich so scheint, dass es eine Ideologie gibt oder eine Art Anti-Ideologie. Ne? Entweder du glaubst in diesem System oder du wirst Verschwörungstheoretiker. Also das ist leider so. Ich meine, wir brauchen neue Vorstellungen davon, wie es anders sein könnte und nicht nur als Traum, also als irgendwas Reales.
Ja, das ist doch, Dani, das ist doch ein fantastisches Schlusswort, weil unsere Zeit ist nämlich auch schon gleich um.
Ja.
Und Leute, danke fürs Zuhören. Dani, danke, dass du mit am Start warst. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Und möchtest du noch irgendwas sagen? Ein letztes Wort? Oder eine Grüße?
Naja, vielen Dank für die Einladung. Meine Oma lebt leider nicht mehr, sonst hätte ich sie gerne gegrüßt.
Wow, du.
Ja, das war's
Okay.
eigentlich.
Wir sagen Tschüss, vielen Dank, bis später, ciao.
Ciao.
Unprofessionellerweise noch ein kleiner Nachtrag. Danke nochmal, Dani, für den tollen Podcast. Wir waren leider kurz abgekattet, weil unsere Sendezeit vorbei war. Ich hoffe, ihr schaltet ein beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.
Slap, 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 slap,